Hola.
Hola, ¿cómo está?
Ja gut, ne? Willkommen zu einer, nicht zu einer weiteren Folge, sondern zur allerersten.
Bonusfolge.
Genau, und somit auch unsere Bewerbung für den DSDS Recall. Ja, das war irgendwie nicht so lustig. In meinem Kopf klang das sehr lustig. Habe ich dir eigentlich schon meine Weisheit erzählt?
Nein, aber ich bin mir sicher, du wirst sie mir jetzt erzählen.
Okay, also bevor wir jetzt anfangen. Ich habe eine sehr, sehr wichtige Lebensweisheit. Und zwar, die lege ich euch allen da draußen wirklich ans Herz.
Jetzt kommt's.
Wenn das Leben dir Zitronen schenkt, dann schneid sie klein, pack sie ins Klo, damit dein Haus nicht so stinkt. Oder deine Bude, besser gesagt. Weil wenn deine Bude nicht stinkt, stinkst du selber auch nicht. Dankeschön. Dafür stehe ich mit meinem Namen!
Das war's, das war deine Anekdote,
Das
das
war meine
ist.
Lebensweisheit, die mir gestern Nacht gekommen ist. In den Kopf gekommen. Fast das Auge ausgestochen, aber in den
Achso,
Kopf gekommen
das
ist.
passiert abends
Laura,
bei Ron im Bett.
du hast schon so ein bisschen perverses Hirnchen,
Dafür
ne?
stehe ich mit meinem Namen, ne?
Okay, ersparen wir uns das alles. Laura ist heute leider am Sprechen, nicht ich.
Ich muss direkt zu Beginn sagen, ich bin sehr, sehr, sehr nervös, weil das ein Fall ist. Wir haben ja gesagt, die Bonusfolgen haben nicht wirklich was mit Realität zu tun. Das heißt, wir können auch fiktive Charaktere nehmen. Und
Wir verlassen die reale Welt und steigen in die fiktive Welt ein.
wie Ron das jetzt sagt.
Dafür stehe ich mit meinem Namen.
Ich dachte, direkt zu Beginn fange ich an mit einem Fall, einer Geschichte, die mich seit Jahren verfolgt und die ich tatsächlich auch unter meiner Haut trage.
Ja, Laura hat da so zwei.
Drei.
Oh Gott, ey, Mathe kann ich auch nicht. Aber Mathe kann Laura auch nicht.
Nee.
Laura hat drei Tattoos bezüglich dieses Charakters.
Das
Charakter?
stimmt tatsächlich nicht.
Charakter, keine Ahnung.
Ich habe die Tattoos in Verbindung mit der Geschichte. Das sind aber nicht meine letzten Tattoos, weil ich werde meinen ganzen rechten Arm diesem Charakter und allem widmen. Das heißt, es ist ein sehr spannender Fall für mich. Ich habe schon gesagt, ich habe ein bisschen Angst, dass ich irgendwas vergessen habe, ausgelassen habe. Natürlich musste ich an manchen Punkten ein bisschen kürzen, weil sonst würden wir in 5 Stunden noch hier sitzen. Aber ich denke mal, das Wichtigste habe ich reingepackt. Ich habe Ron gesagt, natürlich, um wen es geht, weil
Anthony Hopkins. Sir
Sir Anthony
Anthony Hopkins,
Hopkins.
ja?
Unter anderem, falls ihr jetzt denkt, oder womit ihr Anthony Hopkins in Verbindung bringt. Oder Mads Mikkelsen zum Beispiel auch.
Ja?
Der hat auch bei Star Wars bei Rogue One mitgespielt.
Rogue One fand ich irgendwie ein bisschen blöd.
Ja, ich bin auch Fan von den ersten 6 Teilen, aber und danach hat Disney alles kaputt gemacht. Aber
Aber auf jeden Fall. Wollen wir loslegen?
wir können noch mal eine Folge über Darth Vader drehen.
Oh, das wäre eigentlich
Das mache ich!
lustig.
Das mache ich!
Okay, wollen wir loslegen? Bist du bereit?
Ich bin absolut bereit.
Don't kill and talk mit Laura und Ron.
Also, die Geschichte, es ist ja eher eine Geschichte als ein Fall, deswegen sage ich direkt, die Geschichte, die ich dir und euch heute erzähle, ist, soll ich den Namen direkt sagen? Ja, sage ich direkt, ist von Dr. Hannibal Lecter.
Down, down, down.
Ich kann nicht in Worte fassen, wie aufgeregt ich bin. Natürlich muss ich direkt zu Beginn sagen, es gibt vor allem zum Leben von Hannibal, natürlich muss man zwischen Film und Serie unterscheiden, da gehe ich aber später nochmal drauf ein. Aber ich habe das jetzt so gut es geht zusammengefasst und gehe jetzt einmal mit euch und auch mit dir quasi sein Leben durch. Bist du bereit?
Ich bin gespannt. Und
Okay.
bereit.
Möchtest du einmal raten, wo Hannibal eigentlich geboren ist, in welchem Land?
Amerika.
Falsch.
England.
Nein.
Japan.
Japan, Ron.
Hier ja, weiß ich nicht.
Osten, in Richtung Osten.
Russland.
Nicht so ganz Osten.
Polen.
Ja, ich sag's dir einfach.
Berlin.
Nein.
Ostdeutschland.
Nein, ich sag's dir jetzt einfach, okay?
Osteuropa.
Ja.
Kasachstan,
Nein.
Aserbaidschan.
Ron, lass es mich einfach sagen. Also du bist schon Halbwegs in der Nähe.
Tadschikistan.
Nein. Hannibal Lecter wird geboren im Jahr, also es gibt auch Vermutungen über sein Geburtsjahr, über seinen Geburtstag, aber angeblich ist der Wassermann und das unterstütze ich beim besten Willen nicht. Außerdem wurde das, glaube ich, nie von Thomas Harris, also dem Buchautor, der quasi Hannibal Lecter ins Leben gerufen hat, bestätigt. Hannibal Lecter wird geboren im Jahr 1933 auf Schloss Lecter in Litauen.
Scheiße, der ist so alt?
Das hat mich tatsächlich auch unfassbar gewundert, je mehr ich mich damit befasst habe.
Der lebt aber nicht mehr, oder?
Er hat ja offiziell nie gelebt, deswegen...
Ja, aber der lebt aber nicht mehr, oder?
Nein.
Gibt es Menschen, die sich so verkleiden wie der und dann laufen die durch die Straßen und bringen Leute um, wie die Horrorclowns?
Nein, aber ich war mal an Halloween als Hannibal verkleidet.
Ja, der passt auch zu dir.
Aber ich hatte nur Angst, die Maske anzuziehen, da kommen wir aber später zu.
Ja.
Über seine Herkunft kann man sagen, dass seine Familie wirklich sehr adelig war. Er kommt aus einer kultivierten Familie mit französischen und litauischen Wurzeln väterlicherseits. Sein Vater ist Graf und seine Mutter ist eine italienischstämmige Aristokratin. Hannibal hat eine kleinere Schwester und ihr Name ist Misha. Möchtest du, wieso guckst du so?
Misha?
Hm?
So heißt mein Papa.
Ist deswegen auch die Frage unnötig. Ich finde den Namen übrigens wunderschön. Möchtest du dir direkt zu Beginn ein Foto von Misha angucken?
Ich packe meine Brille mir auf die Nase und dann bin ich bereit.
Weil ich muss direkt dazu sagen, für die nächsten Minuten wird Misha unfassbar wichtig. Also präg sie dir gut ein.
2 Sekunden in die Folge rein und dann sind wir schon beim ersten Opfer.
Misha ist nicht sein erstes Opfer.
Ach so, ja, keine Ahnung.
Misha.
Also dafür, dass das jetzt erfunden ist, sieht die aber echt aus.
Um das direkt zu sagen, ich habe die Bilder aus zum Beispiel das Foto von Misha und auch das, was ich euch gleich von Hannibal zeigen werde, aus dem Film Hannibal's Rising, was halt seine Jugend und Kindheit erklärt. Und weitere Fotos habe ich aus dem Film Silence of the Lambs, also Schweigen der Lämmer von Anthony Hopkins, aber auch aus der Serie. Deswegen, das werde ich dazu nochmal sagen. Und das Foto von Misha ist halt aus Hannibal's Rising.
Also Misha ist so ein süßes kleines Mädel.
Sie ist auf dem Bild ungefähr 3 Jahre alt.
3 Jahre alt, blond. Trägt so ein Pullover mit roten Punkten, glaube ich. Ich sehe die Farben nicht so, ja. Rote Punkte, weißer Stoff mit einem Kragen, darunter noch ein Hemd. Und halt so eine normale Frisur für ein 3-jähriges Mädel.
So ein kleiner Topfschnitt halt.
Ja, aber ein weit entfernter Topfschnitt.
Ich finde schon.
Aber sonst sieht die halt süß aus. So putzig.
Aber du hast recht, es sind rote Punkte.
Buja.
Wir machen direkt weiter mit einem nicht so schönen Punkt. Und zwar geht es jetzt weiter von den Jahren circa 1941 bis 1945. Und zwar wird während des Zweiten Weltkrieges das Schloss von der Familie Lecter von Nazi-Kollaborateuren besetzt. Und sie fliehen auf ihr Jagdgrundstück im Wald mit 2 Angestellten. Bei einem sowjetischen Luftangriff stirbt die Familie und nur Hannibal und Misha überleben, da sie im Haus bleiben. Allerdings werden beide als Geiseln gehalten von Maddox. Falls ihr gerade Schnurren im Hintergrund gehört habt, das ist mein Kater. Werden die beiden als Geiseln gehalten von sowjetischen Soldaten. Und man muss direkt dazu sagen, und das ist jetzt, was vielleicht auch jetzt auf der Geschichte von Hannibal aufbauen wird, die beiden werden bis zum Winter als Geiseln gehalten und da die Nahrung knapp wird und Misha zu dem Zeitpunkt schon wirklich krank ist, ich glaube, sie ist erkältet oder sie hat sogar eine Lungenentzündung, töten die Männer Misha und Hannibal kriegt das alles mit. Er wird gezwungen, mit anzusehen, wie seine kleine Schwester getötet, zerstückelt und in eine Suppe geworfen wird. Und natürlich auch gegessen wird. Unter anderem kriegt auch Hannibal die Suppe. Dieses Ereignis traumatisiert ihn natürlich tief. Schuld, Wut und vor allem psychische Dissoziation führen zu seiner späteren Gewalt. Also das ist quasi sein Schlüsselereignis. was quasi auch in Verbindung mit diesem Kannibalismus steht. Was sagst du bisher zu seinem Leben?
Ja gut, ne? 10 Minuten sind ja vorbei.
Ja.
Und da wird schon erzählt, dass seine kleine Schwester aufgrund einer Lungenentzündung einfach zerstückelt.
So. Also man muss auch dazu sagen, wie gesagt, es war mitten im Winter, die sowjetischen Soldaten und halt auch Hannibal und seine Schwester sind halt wirklich in einer kleinen Hütte. Es gibt keine Nahrung, kein nichts, kein gar nichts und die haben das halt quasi als letzte Lösung gesehen.
Aber das ist schon pervers.
Es ist absolut krank.
Ich meine, du frisst dein eigenes Kind, deine eigene Verwandte, deine Schwester.
Ja. Ungefähr, ja, nicht ungefähr, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg kommt Hannibal in ein Kinderheim. Da ist er ungefähr 10 bis 13 Jahre alt. Und das Kinderheim ist sowjetisch geführt und tatsächlich in dem alten Schloss der Familie. Das heißt, für ihn ist es sehr, sehr schwierig, in seinem alten Zuhause zu leben, dort aber nicht mehr zu Hause zu sein und sich da auch einfach nicht mehr wohl zu fühlen. Hannibal ist von anderen Kindern umgeben, allerdings ist er sehr emotional isoliert, verschlossen und von Albträumen von seiner Schwester geplagt. Er zeigt allerdings extreme Intelligenz, aber auch soziopathische Züge und legt sich regelmäßig mit Lehrern, Aufsehern oder anderen Kindern an. Er wird schikaniert und missverstanden. Außerdem weigert Hannibal, sich in diesem Zeitraum irgendwie zu sprechen. Über seine Schwester, über seine Familie oder generell zu sprechen. Als er ca. 13 Jahre alt ist, flieht er aus dem Heim und macht sich auf den Weg nach Paris zu seinem Onkel Robert Lecter. Dort angekommen, verstirbt. Also das muss ich sagen, da schweifen die, das ist generell relativ oft zwischen Büchern und Filmen, schweift das ein bisschen ab. In dem Film ist sein Onkel schon tot. In dem Buch stirbt er kurz nach seiner Ankunft. Die einzige Person, die ihm bleibt, ist die Frau seines Onkels, Lady Murasaki. Das ist eine japanische Adlige und sie wird halt quasi zur Ersatzmutter und prägt ihn auch kulturell. Er beginnt irgendwann Medizin zu studieren und ist wirklich extrem hochbegabt. Hannibal spricht mehrere Sprachen, kann Klavier spielen und wirklich unfassbar gut zeichnen. Aber seine Mordfantasien werden halt immer und immer mehr und die Albträume von seiner Schwester plagen ihn halt wirklich immer noch. Möchtest du dir jetzt in Verbindung ein Foto von ihm in Anführungszeichen ansehen?
Na Logo, ich zieh wieder meine Fotobrille an.
Was ich direkt dazu sagen muss, wie gesagt, das ist jetzt noch aus dem Film Hannibal's Rising. Der Schauspieler, judge mich, wenn ich das jetzt falsch ausspreche, Gaspard Uriel, ist leider schon gestorben.
Okay.
Aber der Film, ich kann euch alle Filme von Hannibal empfehlen, aber Hannibal's Rising ist wirklich unfassbar gut. Das ist er in einer Szene.
Der sieht so ein bisschen evil aus.
Ja, ja.
Das Lächeln ist aber gruselig von dem. Das ist irgendwie so,
gleich bist du tot. Na gut, er verkörpert halt natürlich auch Hannibal Lecter, aber...
Ja gut, braune, lange Haare, ne?
Hm? Naja, lang nicht, aber...
Blaue Augen, dicke Lippen.
Ich merke schon, das ist nicht so gut im Beschreiben. Aber er hat auf jeden Fall eine Ausstrahlung.
Der hat irgendwie eine böse Ausstrahlung, eine unangenehme Ausstrahlung, aber auch zugleich eine arrogante Ausstrahlung. Vielleicht ist es der Schauspieler gewesen.
Also,
you never know.
Ich kann dir später sagen, aus welcher Szene dieses Bild ist. Vielleicht macht das dann noch ein bisschen mehr Sinn. Auf jeden Fall sprechen wir jetzt über Hannibals erste Morde. Und zwar ist sein allererster Mord ein Metzger, der seine Tante auf dem Wochenmarkt rassistisch beleidigt hat. Hannibal sucht ihn beim Angeln auf, schneidet ihm den Bauch auf und stellt danach seinen Kopf zur Show aus.
Wo stellt er ihn zur Show aus?
In der Stadt.
Ah gut, okay, ja, total normal.
Aber für ihn ist das danach nicht beendet, sondern einfach diese Mordlust wird einfach immer mehr. Er spürt systematisch die 5 Mörder seiner Schwester auf und bringt sie nach und nach um. Und das habe ich tatsächlich Ron gestern in der Sprachnachricht gesagt, während die Männer ihn und Misha in dieser Jagdhütte gefangen halten, singen die ganze Zeit ein Lied, und zwar ein Männlein steht im Walde.
Mhm.
Und wenn er die halt aufsucht, zumindest bei einem, singt er dieses Lied. weil er das immer Misha vorgesungen hat. Und daraus ist auch die Szene, wo er vor diesem Mann steht und fängt an, dieses Lied zu singen. Und ich habe den Film auch auf Englisch geguckt und sogar im Englischen singt er dieses Lied auf Deutsch. Und das ist so krass, weil er halt diese Ruhe und alles ausstrahlt und mit diesem Blick, den du gerade gesehen hast, und dann dieses Lied. Wahnsinn. Aber das hatte ich gestern die ganze Zeit bei der Recherche im Kopf und das war wirklich nicht hilfreich. Die Morde sind für ihn eine Art Ritual. Sie sind symbolisch und auch oft mit Kannibalismus verbunden, deswegen Hannibal the Cannibal. Bei einem der Männer isst er das rohe Herz.
Was?
Das ist bei Hannibal normal. Also,
ah ja, okay.
Seine Philosophie ist dabei, Rache ist Kunst und Tod ist Reinigung. Nach seinem Medizinstudium entscheidet er sich, Arzt zu werden und zieht dafür in die USA nach Baltimore im Jahr 1973. Dort schließt er auch, wie gesagt, sein Medizinstudium ab und arbeitet eine Zeit als Unfallchirurg und wird dann forensischer Psychiater. Er wird zu einem der angesehensten Mitglieder in der High Society. Er ist Kunstsammler, Opernliebhaber und Gourmet. Hannibal sorgt dafür, oder er kann sich dieses Leben leisten, weil er dafür sorgt, dass seine Patienten ihm vom Tod alles vererben. Das ist quasi, er verdient sein Geld als Psychiater, aber er verdient halt auch sein Geld mit dem Erbe seiner Patienten. Während er all das ist, ist er gleichzeitig ein Serienmörder, der seine Opfer schlachtet, manchmal verspeist, aber auch ihre Körper inszeniert. Ist dir eine Verbindung aufgefallen zwischen Kannibalismus und seinem Gourmet-Liebhaben?
Minimal, dass der vielleicht, was ich mir auch gut vorstellen kann, der macht irgendwann mal ein Restaurant auf?
Nee, tatsächlich kein Restaurant, aber er lädt regelmäßig Leute zu sich ein und kocht für diese Leute.
Und das sind dann aber seine vorigen Opfer?
Genau.
Lecker nicht.
Also, ich bin ja Vegetarierin seit 8 Jahren und ich habe damals die Serie Hannibal angefangen und so wie dieses Essen halt dargestellt wird, ist das manchmal schon echt imposant. Also, ist schon krass gemacht. Seine Morde sind selektiv. Er tötet Menschen, die er als vulgär, grausam oder auch einfach als unästhetisch empfindet, was bei Hannibal jetzt nichts Großartiges bedeuten muss. Seine Methode ist wirklich chirurgisch präzise mit medizinischem Wissen und wie schon gesagt, er verwendet wirklich oft die Organe für Kochrezepte. Ich habe zwar gerade von der Serie gesprochen, aber ich weiß nicht, ob du das Zitat von ihm aus Schweigen der Lämmer kennst, wo er meinte, dass er von ihm ein psychologisches Gutachten erstellt werden sollte.
Ich habe überhaupt gar kein Vorwissen, was wirklich? Dieses ganze Thema angeht.
Oh Gott. Er sagt, zu wem sage ich dir später, er sagt, er aß seine Leber, also von dem Mensch, der ihn analysieren sollte, mit einem Chianti und ein paar Fava-Bohnen. Also für Hannibal ist wirklich dieses Menschenessen nichts Besonderes. So. Aber das Essen, was er sagt, das ist wirklich schon crazy. Ich zeige dir jetzt ein Foto von Hannibal aus der Serie Hannibal, wodurch ich Hannibal kennengelernt habe.
Ich ziehe wieder meine Fotobrille an.
Und zwar ist das jetzt der Schauspieler Mads Mikkelsen.
Ach, den kenne ich!
Ja!
Doch, natürlich kenne ich den Schauspieler. Ich glaube, der ist sogar Schwede. Nee?
Mads Mikkelsen ist Däne.
Ach, ja, okay. Bisschen verfehlt.
Bisschen.
Aber der sieht so ein bisschen arrogant aus, ne? Eine Krawatte, ein blaues Hemd,
Hannibal
ein Anzug.
Hat immer Anzüge an, grundsätzlich.
Also ein Sakko. Ja, mit einem Haare sind nach links gekämmt.
Gegelt, ja.
Der sieht ein bisschen arrogant aus. Hat irgendwas so, seine Ausstrahlung hat einfach irgendwie sowas Unangenehmes.
Aber das haben alle Schauspieler, die haben eine Ausstrahlung. Ob das jetzt Gaspard Uriel, Mads Mikkelsen oder Anthony Hopkins ist, die haben allesamt eine Ausstrahlung, die wirklich wahnsinnig ist.
Die Ausstrahlung merkt man aber auch durchs Bild. Das schießt dadurch.
Ich finde das Wahnsinn. Wie gesagt, durch die Serie bin ich obsessed geworden. Aber ich kann ja später nochmal ein bisschen erzählen. Darauf warte ich eigentlich. Nein. Ich springe jetzt rüber zu den älteren Filmen. Die Serie ist ja, glaube ich, aus dem Jahr 2013. Und wodurch man Hannibal aber eigentlich kennt, ist zum Beispiel der erste Film, Roter Drache. Der FBI-Agent Will Graham erkennt ein Muster zu mehreren Morden. Dabei wird Hannibal Lecter hinzugezogen und hilft anfangs bei der Analyse. Es dauert allerdings wirklich nicht lange, bis Will Graham erkennt, dass Hannibal selbst der Täter ist. Und ich kann dir gleich noch ein Bild zu Will zeigen. Das ist wieder eher aus der Serie, weil ich finde, dass die Bilder einfach am besten diese Charaktere widerspiegeln. Will kann sich in die Mörder hineinversetzen und ist daher quasi pures Gold für die Ermittlungen. Und wie gesagt, dabei soll Hannibal einfach helfen, zu analysieren und das Bild zusammenzusetzen. Als Hannibal auffällt, gibt es natürlich einen großen Kampf. Will Graham wird wirklich schwer verletzt, überlebt aber. Hannibal Lecter kann allerdings gefasst werden und kommt in die Sicherheitsverwahrung ins Chesapeake State Hospital. Einmal täuscht er Brustschmerzen vor, kommt auf die Krankenstation und biss einer Krankenschwester die Zunge ab. Das heißt, diese Brutalität zieht sich halt durch Filme, Bücher, Serien, alles.
Wie geht das denn, dass man einer Krankenschwester ganz genau die Zunge abbeißt?
Ich habe noch nie jemanden die Zunge abgebissen. Aber ich zeige dir auf jeden Fall erstmal ein Bild von Will Graham aus der Serie.
Der sieht irgendwie so, ja, hallo, ich bin's, ich bin da. So sieht der aus. Trägt ein Sakko, ein kariertes Hemd, eine Krawatte, wuschelige Haare, eine Brille und hat einen Bart.
Ne? So einen stoppeligen Bart, ja.
Ja, aber der sieht aus wie jeder x-beliebige Dude, der dir über die Straße läuft.
Das ist, was ich so witzig, also was heißt witzig, aber Hannibal ist halt wirklich dieser schicke, feine Mensch und der hat sofort eine Aura und Will ist halt ein Mensch, der ist krass.
Der hat aber überhaupt keine Aura, keine Ausstrahlung.
Er hat keine Aura, kann nichts, kann gar nichts. Also die Serie, alles, die Filme, da ist er wirklich krass drin. Aber Will ist so ein bisschen der Verpeilte von den beiden.
Ja, so sieht er auch aus.
Ich bin Will, 100%. Ich wäre gern Hannibal. Ich wäre gern dieses ruhige, charmante, alles. Ich bin Will. 1:1.
Ich bin Will -2.
Ja, wir sind beide nicht Hannibal. Ich denke mal, der Film, wodurch die meisten Menschen Dr. Hannibal Lecter kennen, ist tatsächlich Das Schweigen der Lämmer. Von dem Film hast du ja auch gehört. Weißt du grob, worum es in diesem Film geht?
Anthony Hopkins trägt eine Maske.
Nein. In dem Film geht es darum, dass ein Serienmörder gesucht wird, der Frauen tötet. Und bei der Hilfe, diesen Serienmörder zu fassen, wird auf die Hilfe von Dr. Hannibal Lecter zurückgewiesen. Dafür wird Clarice Darling, eine junge FBI-Agentin, eingesetzt, die, wie gesagt, Lecter dazu aufrufen soll, zu helfen. Er lehnt erst ab. Allerdings gibt es einen Vorfall mit seinem Mitinsassen Mix und das löst einfach die Situation zwischen ihm und Clarice Starling und er hilft dann letzten Endes bei dem Fall, sie auf verschiedene Fährten zu bringen und dann quasi diesen Serienmörder zu fassen. Das ist übrigens ein sehr guter Film, sehr krass und ich habe tatsächlich, ich sage euch jetzt nicht, wofür diese Motte steht, weil das ist ein Riesenteil vom Film, aber deswegen habe ich die Motte tätowiert, weil ich es krass finde. Und die Uhr ist auch von Will Graham. Wie gesagt, was man auch dazu sagen muss, Hannibal, wie schon erwähnt, hat einen Mitinsassen, der Mix heißt. Und wie ich auch schon erwähnt habe, Hannibal hasst vulgäres Auftreten. Und als Clarice Starling in diese Anstalt kommt, um quasi Hannibal zu interviewen und nach Hilfe zu fragen, fällt Mix einfach wirklich unangenehm auf, indem er Clarice unangenehme Fragen stellt oder ihr blöde Sachen zuruft. Und das führt dazu, dass Hannibal, auch wenn die beiden durch Zellen und Zellwände entfernt sind, Hannibal so lange auf Mix einredet, bis er Selbstmord begeht.
Das muss man können.
Das muss man können. Ich zeige dir jetzt erstmal ein Bild von Clarice Starling, also der FBI-Studentin, und danach ein Foto von Sir Anthony Hopkins als Dr. Hannibal Lecter in der Zelle.
Die sieht nett aus. Also im Sinne von, ja, hallo, hast du kein Wasser? Ich kann mit dir mein Wasser teilen. Oder hier, ich habe sowieso zu viel Essen dabei. Nimm was davon.
Okay, krass, das hätte ich tatsächlich nämlich gar nicht gesagt. Weil sie auch, kennst du, habe ich das schon mal mit dir gemacht, Quid pro Quo?
Nee.
Das mache ich eigentlich nämlich relativ gerne, wenn ich nicht viel über Leute weiß. Ich erzähle dir etwas und du erzählst mir dazu etwas. Und das macht Hannibal mit ihr und quetscht quasi Clarice Starling so ein bisschen über ihre privaten Traumata aus. Und so erzählt sie ihm auch, wie ihr Vater ums Leben gekommen ist als Polizist. Also er hat schon eine sehr einnehmende Rolle auf sie, aber sie ist wirklich unfassbar stark.
Ja, die trägt halt so einen schwarzen Anzug.
Grün.
Einen grünen Anzug, so eine weiße Bluse, eine Kette und hat braun hochtupierte Haare.
Ah, nee, das tut mir leid, der Anzug ist wirklich schwarz. Sie trägt nämlich im Film noch einen grünen Mantel drüber und ich dachte, das ist das Bild. Ja. Ah, you get me.
Nee, jetzt. Aber die sieht irgendwie, die hat wirklich eine nette Ausstrahlung.
Dann zeige ich dir jetzt ein Bild von Hannibal in seiner Zelle. Davon gibt es übrigens auch ein Foto, wo ich daneben stehe. Eigentlich können wir die Bilder wirklich mal in die Galerie packen unter
Don't Kill and Talk _Podcast, so heißen wir auf Instagram.
Richtig.
Ja, das Bild kenne ich sogar. Der hat halt so einen typischen, wie nennt man das? Zellenanzug?
Blaumann ist, glaube ich, bei Bäuern. Bauern.
Ja, der hat so einen Ganzkörperanzug. Darunter trägt er ein weißes T-Shirt, zurückgegelte Haare. Aber auch hier sieht er arrogant und...
Ja, er hat eine unfassbare Aura.
Ja, und halt intelligent aus.
Es gibt auch, finde ich, keinen, der das besser spielen könnte als Sir Anthony Hopkins. Er ist Hannibal.
Also er sieht wirklich krass aus.
Mhm. Also man muss dazu sagen, ich kann ja auch gleich nochmal... alle Schauspieler zeigen, die Hannibal je verkörpert haben. Und ich liebe Mads Mikkelsen, aber Anthony Hopkins ist es einfach. Hannibal wird während dem Fall eine Art Mentor für Clarice Starling, obwohl er sie wirklich psychisch komplett zerlegt. Aber es ist trotzdem wirklich interessant mit anzusehen. Mit seiner Hilfe wird tatsächlich auch der Mörder gefasst, also Buffalo Bill. Und was ich auch unfassbar interessant finde, ist, in diesem Hochsicherheitstrakt, wo er ist, gibt es keine Fenster. Hannibal hat quasi nur seine Zelle und eine Glasscheibe davor. Und er baut sich während seiner Haft in seinem Geist eine Art Memory Palace auf, um geistig frei zu sein. Weil er auch sagt, das Gedächtnis ist das, was er anstatt einer Aussicht habe. Dadurch, dass Hannibal bei dem Film hilft, nutzt er ein Angebot zum Ortswechsel. Das heißt, er wird in eine andere Anstalt verlegt, er soll zumindest in eine andere Anstalt verlegt werden. Und das nutzt er, um zu entkommen. Er täuscht einen Herzstillstand vor, tötet dabei zwei Wärter und trägt ein Gesicht des Wärters als Maske, entkommt dadurch im Krankenwagen, der ihn eigentlich zum Krankenhaus fahren sollte. Und ich weiß nicht, ob du die Szene kennst, ob jemand von euch die Szene kennt, aber sein Ausbruch ist wirklich einer der bekanntesten Momente der Thriller-Geschichte, weil es wirklich sehr, sehr imposant ist, wie er quasi in einem großen Zellkasten steht. Also es ist keine richtige Zelle, es ist einfach ein großer Kasten mit Stäben drumherum und täuscht dann halt diesen Herzinfarkt vor oder Herzstillstand. Und daraufhin holen die Wärter ihn raus, er tötet die Wärter und es ist halt nicht klar, wer da am Krankenwagen liegt, weil alles blutig ist, bis man halt sieht, okay, er nimmt das Gesicht ab und ist quasi gar nicht der Wärter. Das ist unfassbar. Danach flieht Hannibal nach Florenz und lebt unter dem Namen Dr. Fell. Er arbeitet als Kurator eines Museums und mordet nur noch gelegentlich. Unter anderem...
Mordet nur noch gelegentlich. Ja. Ach so, ab und an mal.
Also bei Hannibal ist das wirklich, ne? Unter anderem den Inspektor Pazzi, der ihm so ein bisschen auf die Schliche kommt. Er wird von dem schwer entstellten Mason Verger gesucht. Er ist ein ehemaliger Patient und Opfer, der Rache fordert. Und da würde mich wirklich deine Meinung interessieren. Ich erzähle dir kurz die Verbindung zwischen Mason Verger und Hannibal Lecter.
Okay.
Wie schon gesagt, Verger, ich nenne ihn aber jetzt noch Verger, weil Mason Verger jedes Mal ist anstrengend. Verger ist ein alter Patient von ihm, der Sadist ist und pädophile Neigungen hat und lädt Hannibal irgendwann in sein Anwesen ein, um ihn halt zu zeigen, welche böse Seite quasi in ihm steckt. Hannibal setzt ihn unter Drogen, was er gelegentlich macht. Und unter diesen Drogen bringt Hannibal ihn dazu, sein Gesicht mit einer kaputten Glasscherbe zu zerschneiden und sein Gesicht an seine Hunde zu verfüttern. Was hältst du davon?
Ich fand es schon krass, dass der das Gesicht von dem Wärter angezogen hat.
Mhm.
Der hat es irgendwie mit Gesichtern.
Ja.
Was ich mich aber, mal ganz kurz, was ich mich so frage, stinkt das nicht voll?
Was?
Ja, wenn du so ein Gesicht dann hast, das stinkt doch voll. Auch wenn es frisch abgezogen ist. Okay, das hört sich jetzt falsch an. Aber
es riecht ja nach Fleisch. Stinkt ein frisches Stück Nackensteak?
Nee.
Also, weiß ich nicht, ne? Fleisch ist Fleisch. Ich habe aber auch noch nie ein abgezogenes Gesicht irgendwie in der Hand gehabt. Clarice wird wieder in den Fall hineingezogen, wegen der engen damaligen Verbindung.
Aber ist übrigens, ist das so sein Ding, das Gesicht abzuziehen?
Nein. Sein Go-To-Move, nenne ich das jetzt mal, ist einfach Organe zu entnehmen. Und teilweise halt auch die Opfer oder die Leichen zu inszenieren. Also einmal tötet er ein Mitglied vom Baltimore Orchestra. Wie gesagt, er ist ein super Musikfan und er tötet einmal einen Menschen dort, weil er fand, er hat da nicht reingepasst. Und das ist Hannibal.
Da passt er nicht rein.
Den töten wir. Und stellt diesen Menschen, den er getötet hat, mit seinem Instrument auf die Bühne und sorgt dafür, dass seine Stimmbänder freiliegen.
Okay.
Also für ihn ist das quasi eine Inszenierung, ist das ein Symbol, aber für ihn ist halt quasi sein Go-To-Move, die Organe chirurgisch präzise zu entfernen und dann zu essen.
Aber das mit dieser ganzen Inszenierung, dass die Stimmbänder frei liegen und zu sehen sind, hat das irgendwie so eine künstlerische Gene an sich? Oder
also wie schon gesagt, er hat von seiner Tante Lady Murasaki in Paris halt sehr viel von der japanischen Kultur mitbekommen und für ihn hat Mord noch etwas mit Ästhetik zu tun und oft auch diese Leichen zu inszenieren hat für ihn etwas mit reiner Ästhetik zu tun.
Okay.
Um wieder ein bisschen in der Zukunft weiterzureisen.
Ach so, okay.
Oder zurück zum Fall zu kommen. Clarice wird wieder in den Fall hineingezogen, wegen der damaligen Verbindung und auch weil Hannibal ihr einen Brief schreibt.
Okay.
Also er sorgt quasi dafür, dass Clarice ihn findet. Er kehrt zurück nach Amerika und ich kann dir die Szene auch nicht wieder erklären, weil du sie nicht gesehen hast und ich weiß nicht, ob ihr sie gesehen habt, aber es gibt tatsächlich eine Szene nachdem Clarice schwer verletzt wurde, dann sitzt er mit ihr und einem anderen Menschen, einem nicht Security Guard, wie heißt das?
Justizbeauftragten.
Ich glaube, ja, ich komme jetzt nicht auf das Wort.
Wärter.
Ist auch an sich nicht so wichtig, weil das Interessante ist die Szene. Sie sitzt dort mit Hannibal am Tisch. Ihr gegenüber sitzt halt dieser Mann. Und Hannibal serviert sein Gehirn, während der Mann lebendig am Tisch sitzt. Du guckst mich sehr verstört an.
Also der serviert das Gehirn von dem Typen, der am Tisch sitzt.
Ja, während er lebendig ist und redet.
Aber dann nur so einen kleinen Teil, oder? Nicht das ganze Ding sofort.
Nein, er...
Das verstehe ich aber auch nicht. Du musst ja irgendwie die Schädeldecke aufkriegen, musst du irgendwie rauskriegen.
Er sägt die auf.
Ja, aber dann
also,
sitzt
Also das sieht man auch.
Und dann sitzt er dort einfach ganz entspannt.
Also was tatsächlich der Punkt ist, du hast im Gehirn keine Schmerzrezeptoren. Also natürlich, ne, das wird ja irgendwo wahrgenommen, aber das Gehirn an sich empfindet keinen Schmerz. Das heißt, du kannst Teile vom Gehirn entnehmen und es tut dir nicht weh. Natürlich, wenn du viel entnimmst auf einmal, dass du Sprachstörungen hast und alles Mögliche ist klar, aber du kannst theoretisch in deinem Gehirn rumfuchteln und es tut dir nicht weh. Und der Typ ist halt unter Drogen, ne? Deswegen ist der auch nicht panisch oder irgendwas.
Okay, ja gut.
Aber auch bei der Szene und beim Ende von dem Film Hannibal kann Hannibal fliehen. Und es wird tatsächlich am Ende des Films deutlich, was für eine Verbindung er zu Clarice Starling hat. Weil im Buch tatsächlich verlieben die beiden sich und fliehen zusammen. Aber im Film entscheidet Clarice sich dagegen und versucht noch gegen ihn zu kämpfen, was aber nicht funktioniert, da auch er sie beruhigt hat und sie halt immer noch schwer verletzt ist. Und er flieht dann halt alleine. Das heißt, Hannibal is still out there in the middle of nowhere.
Ich muss noch immer auf dieses Hirn klarkommen.
Echt?
Ja. Stell dir vor, wir sitzen hier so ganz entspannt und du hast nur noch einen halben Schädel da.
Bon Appetit.
Na gut, ich glaube, dein Hirn schmeckt nicht so.
Nee, ich glaube auch nicht.
Ich glaube, eine Erbse ist größer.
Kommen wir zurück zum Fall, bevor Ron noch ausfallender wird. Also das ist quasi, ihr merkt, die Geschichte ist natürlich nicht so lang wie unsere normalen Folgen. Aber das ist das Leben des Dr. Hannibal Lecter.
Ja. Ist das Hannibal?
Das ist Hannibal. Ich habe eine Funko-Pop-Figur von Hannibal im Wohnzimmer stehen und Ron hat sie gerade entdeckt. Das ist Hannibal. Möchtest du beschreiben?
Wie nennt man das nochmal?
Eine Pritsche.
Ja, der steht halt auf einer Pritsche, ist festgekettet. In so einer Hab-dich-lieb-Jacke hat er auch. Also
eine Zwangsjacke.
Ja, eine Hab-dich-lieb-Jacke hat er auch an. Auch bekannt unter dem Namen Zwangsjacke. Was ist eigentlich eine Hab-dich-lieb-Jacke? Mhm. Der trägt eine wundervolle Maske, damit er niemandem was abbeißen kann.
Diese Maske kennst du aber, oder?
Ja, aber das hat. So ist er ja bekannt, so kennt ihn ja jeder. Ja. Aber die Maske ist ja dafür dann gedacht, dass der niemand irgendwas abbeißen kann,
die
oder?
Die Maske ist aus dem Film Das Schweigen der Lämmer. Und zwar aus der Szene, ja, das, wo der Fall mit Buffalo Bill wirklich ins Rollen kommt, ist, als er die Tochter der Senatorin entführt und die Senatorin Hannibal sehen möchte. Und dann wird er halt genau so verfrachtet und zu der Senatorin geflogen. Und das ist halt dieses Bild, was jeder von Hannibal kennt, dieses mit dieser braunen Maske und in dieser Pritsche mit der Zwangsjacke.
Aber hier sieht der echt nett aus.
Und der hat eine Ledermaske an.
Ja, aber hier als Figur, guck mal, wie nett der aussieht. So. Hallo.
Sieht nicht nett aus. Möchtest du das richtige Bild dazu sehen?
Hau raus.
Hau raus, sagt er einfach so. Tja, also, es gibt auch nochmal eine andere Version, aber ich zeige dir jetzt einfach das Bild, weil ich finde, dass das nochmal am besten darstellt, wie krank das eigentlich ist. Also, ich möchte ganz kurz dazu sagen, bevor ich so obsessed mit Hannibal und allem drum und dran geworden bin, habe ich das Bild als erstes gesehen mit 11, 12 Jahren und ich war verstört. Ich hatte Panik vor solchen Masken, ich hatte unfassbare Angst davor und ich war vor 2, 3 Jahren in Amsterdam und da gibt es eine Wachsfigur von Hannibal und ich habe es nicht geschafft, mich daneben zu stellen. Ne?
Warum?
Weil diese Aura, von der du die ganze Zeit, es ist nur eine Wachsfigur, aber diese Aura, die ist da und es wird die ganze Zeit so eine Tonspur abgespielt, wie er halt mit Clarice redet. Mhm. Ich habe es nicht geschafft und ich sage auch bis heute, ich würde mich nicht trauen, diese Maske anzuziehen, um mich neben eine Wachsfigur zu stellen, weil es so eine riesige Aura verstrahlt. Aber hier ist das Bild von Anthony Hopkins als Hannibal Lecter.
Ja, genau, aber hier sieht der
nicht mehr ganz so freundlich aus.
Nee, aber der hat da ein Kissen am Kopf.
Ja, natürlich, der kann ja nicht auf so einer Metallpritsche liegen. Sogar ein Serienmörder braucht Komfort.
Und der sieht aber echt gemütlich aus. Ja, aber seine Ledermaske, die sieht, da kann er noch immer, also wenn du deinen Finger hinschiebst, beißt er den ab.
Aber keiner schiebt seinen Finger in eine Ledermaske, wo es heißt, dass ein Kannibale, der wird deinen Finger snacken.
Doch, ich würde es ausprobieren. Vielleicht stimmt es ja auch gar nicht. Vielleicht ist das ja der Falsche.
Weißt du, dass es so Masken wirklich gibt?
Nein.
Wenn Menschen extrem aggressiv, also dann sehen die nicht so aus, aber also nicht so aus Leder. Aber wenn Menschen sehr aggressiv sind und sich halt auch beißen, das passiert ja auch, es gibt ja auch wirklich Kannibalisten, dann kriegen die so eine Maske auf. Also so grobe Masken gibt es tatsächlich wirklich. Nur nicht aus Leder.
Gut, aber der hat, also du siehst die Zwangsjacke, darunter diesen Overall oder wie das heißt. Mann, hör auf dich zu bewegen.
Ron kämpft mit meinem iPad.
Und dann diese zurückgegelten Haare und dieser verrückte Blick.
Dieser Blick ist Wahnsinn. Also es gibt auch so viele Bilder von Anthony Hopkins, wo er einfach, es ist krass, es gibt so Schauspieler, zum Beispiel ist Robert Downey Jr. für mich immer Iron Man. Egal, was ich gucke. Und Anthony Hopkins wird immer Hannibal Lecter bleiben.
Und Al Pacino ist für mich immer The Godfather.
Hab ich nie geguckt.
Ja, das ist schlimm.
Ich kann dir aber nochmal alle Männer zeigen, die Hannibal je gespielt haben.
You're out of order and you're out of order. Oder wie das geht nochmal.
Was?
Von Al Pacino.
Ja, das, Ron, das habe ich nie gesehen. Ich habe letztens des Teufels Advokat, im Auftrag des Teufels oder sowas geguckt. Und da war auch Al Pacino, habe ich den zum ersten Mal gesehen. Aber tatsächlich, ich habe dir ja von Anthony Hopkins, Mads Mikkelsen, ja, und Gaspard Uriel erzählt.
Einer von denen war schon verstorben.
Ja, Gaspard Uriel. Mhm. Und tatsächlich hat Hannibal einen kurzen Auftritt auch, wie schon gesagt, in Roter Drache. Nicht in Roter Drache, im Blutmond, entschuldige.
Ja.
Und in Blutmond, das heißt, also ins Englische übersetzt das Mad Hunter. Und da wird er auch gespielt. Die Rolle ist kaum bekannt und der Schauspieler wird auch nicht in Verbindung gebracht. Aber ich bin mal gespannt, was du jetzt zur Ausstrahlung von allen vier sagst.
Anthony Hopkins sieht am krassesten aus. Danach kommt der Däne, danach der da und
Gaspard Uriel.
Ja, der ganz rechts. Der ist irgendwie so ein bisschen nervig.
Findest du?
Ja, ich finde den total nervig. Der passt hier gar nicht rein.
Er spielt aber auch die jüngere Version von Hannibal, ne?
Ja, aber der passt hier gar nicht rein.
Okay. Ich hätte nämlich gesagt.
Nee, ich weiß nicht. Der hat einfach nicht die Ausstrahlung von den dreien.
Ich finde, alle, also außer der ganz links, haben alle drei die Ausstrahlung. Alle drei.
Nee. Aber alle sind fein gekleidet. Das kann man sagen.
Das ist das typische Bild von Hannibal halt, ne? Dieses.
Aber nee. Der ganz rechts hat. Nee, der passt da nicht rein. Den kann man rausnehmen.
Okay.
Kannst du wegtun.
Okay. Wie gesagt, das ist die Geschichte von Dr. Hannibal Lecter. Dr. Med Hannibal Lecter. Was sagst du zu meinem absoluten Lieblingscharakter?
Der hat's irgendwie mit Kannibalismus.
Ja, er heißt ja auch Hannibal the Cannibal. Aber. Ich muss dazu sagen, ich kann ja mal jetzt ein bisschen frei erzählen, weil das wirklich so ein kleines Fanprojekt ist, jetzt falsch in Verbindung mit einem Serienmörder. Aber ich habe tatsächlich erst das Buch gelesen, Das Schweigende Lämmer. Wie gesagt, ich hatte panische Angst vor dem. Dann habe ich den Film Das Schweigende Lämmer geguckt und dann bin ich auf die Serie gestoßen. Und diese Serie, wenn ihr so ein bisschen Thriller, Drama, was weiß ich was gucken wollt, dann guckt diese Serie, die hat tatsächlich beim Ende überhaupt nichts mit dem Filmende zu tun. Und das finde ich ein bisschen schade, aber fantastisch. Fantastisch. Dann wird halt nochmal das mit Will ein bisschen näher erklärt, wie er sich in diese Mörder hineinversetzen kann und inwieweit Hannibal da quasi wirklich mit einwirken kann und alles. Es ist dieser Mann und ich. Ich habe Poster. Im Flur hängt doch auch ein Poster von Das Schweigende Lämmer.
Habe ich noch nie drauf geachtet, ehrlich gesagt.
Echt?
Nee. Aber ich finde den Fall, oder die Geschichte, ist schon krank.
Ich finde sie toll.
Ja, ist gut, aber darauf zu kommen, sich sowas auszumalen, da muss irgendwas falsch gelaufen sein.
Thomas Harris. Tatsächlich, das ist, was ich krass finde. Er hat sich die Geschichte nicht komplett ausgedacht. Es gab einen Menschen, der ihn dazu inspiriert hat, und zwar einen mexikanischen Arzt, der seine Opfer getötet hat. Also Hannibal ist gar nicht so unrealistisch. Dieses Ganze drum und dran, die Geschichte, wie er aufgewachsen ist und dieses Ausschmücken und alles das natürlich. Aber es gab wirklich einen Arzt, der seine Patienten getötet und gegessen hat. Wie gesagt, es gibt eine Backstory dahinter, der Rest ist natürlich ausgeschmückt und alles, aber...
Aber sehr, sehr heftig ausgeschmückt und sehr krank ausgeschmückt, besonders das mit den Gesichtern.
Das packt dich am meisten?
Ja, so alles andere, irgendwie die Leber essen oder die Milz oder was auch immer, die Lunge, Herz, Niere, bla bla bla, das geht ja alles noch.
Ich finde den...
Aber das Gesicht, was du 24/7 siehst, trägst du einfach, nee, das geht zu weit.
Es gibt auch Menschen, die lassen ihr Gesicht abtragen, um eine Gesichtsveränderung zu machen. Aber ich finde, das Schlimmste an dieser ganzen Geschichte ist, und das ist halt erst so nach den ganzen Filmen, weil Hannibal's Rising ist der letzte Film, der erschienen ist, dieser Gedanke, dass seine eigene Schwester vor seinen Augen getötet wurde und dass er halt gezwungen wurde, seine Schwester zu essen, dass das quasi der Auslöser von dem Ganzen ist, dieses tiefe Traumata, das ist, was ich am schlimmsten an der ganzen Geschichte finde.
Ja, wollte ich gerade sagen, ich glaube, das hat den so ein bisschen traumatisiert und zugleich auch einen Zorn oder Wut.
Ja, ja.
Es hat halt Wut ausgelöst, die sich durch sein ganzes Leben zieht.
Ja, also vielleicht, ne, ich empfinde große Empathie, aber nicht Empathie, aber große Sympathie. Ich, wie gesagt, ich liebe die Filme, ich liebe die Serie, ich bin obsessed damit, seitdem ich, Gott, seitdem ich 13, 14 Jahre alt bin. Und diese ganze Geschichte, was auf den Büchern aufbaut und auch wirklich dieses hier ist noch was und da ist was. Weißt du übrigens, wer die Serie mitproduced hat? Brian Murphy.
Ach, von American Horror Story, was wir mittlerweile überhaupt nicht mehr gucken können, weil wir dann nicht mehr schlafen können.
Mhm. Und
krass, hätte ich nicht gedacht.
Brian Fuller? Ich glaube, ja.
Heißt der nicht Ryan Murphy?
Ja, und Brian Fuller. Oh mein Gott, ich bin ein Idiot. Oh mein Gott, jetzt will ich noch mit Wissen flexen, was ich einfach gar nicht mehr hab, ne? Wow. Aber das ist, also es gibt noch mehr Charaktere, wie zum Beispiel Jack Crawford, der im Film Schweigen der Lämmer, der Vorgesetzte der Verhaltensabteilung, Verhaltensanalytikabteilung und halt der Vorgesetzte von Clarice Starling ist, der ihr halt den Auftrag gibt, zu Hannibal zu gehen. Der ist auch in der Serie. Und wie gesagt, es gibt super viele Parallelen zwischen Film und Serie und Büchern und Film. Was ich sehr schade, wie gesagt, finde, ist, dass im Film nichts aus Clarice und Anthony Hopkins wird. Das sei schon zwischen Clarice und Hannibal wird. Aber das wäre schön gewesen. Aber man muss auch dazu sagen, Clarice ist, ich weiß nicht, wie viele Jahre jünger. Einige, wirklich einige Jahre jünger, einige Jahrzehnte.
Ja gut, es gibt halt solche Paare und dann gibt es solche Paare.
Ja.
Aber auf jeden Fall, von Lauras fehlendem Wissen zu meiner fehlenden Wenigkeit, Spaß, bis hin zum traurigen Anfang von der Geschichte. Das war unsere allererste Bonusfolge, in der Laura ihre Fangirl-Momente.
Ich merke, ich könnte gerade noch so 5 Stunden weiter erzählen, aber es wird nichts Neues bringen.
Ja, ihre Fangirl-Momente, so meine Güte, ausleben konnte. Ja, das war die erste Bonusfolge. Was sagt ihr? Wie findet ihr sie? Übrigens, die ganzen Bilder könnt ihr auf Instagram euch mit anglotzen. Und das Lied, wie heißt das Lied?
Ein Männlein steht im Walde.
Ein Männlein steht im Walde.
Können wir das gleich hören?
Können wir gleich hören. Und ihr könnt euch das auch anhören, wenn ihr auf Instagram don'tkillandtalk_podcast eingibt, uns folgt und euch den neuesten Beitrag zur allerersten Bonusfolge, wo es um Hannibal Lecter geht, anschaut. Und deswegen, wir sehen uns nächste Woche Donnerstag zur 17. Folge von Don't Kill and Talk.
Ich kann nicht mehr folgen, ich habe das Lied schon im Kopf.
Und Laura ist abwesend, deswegen sage ich für uns beide Tschö!
Tschüss!